Und jetzt habe ich die ganz große Ehre, eine unserer Stammspeakerinnen ankündigen zu dürfen. Ich freue mich unglaublich, dass auch in diesem Jahr, auch in 2020, mit allen seinen Höhen, naja, mit seinen Tiefen und Tiefen und tieferen Tiefen, Sandra Ziegler dieses Jahr auch wieder bei uns ist. Hallo Sandra.
Hallo Claudia.
Sandra, du erzählst uns jetzt gleich was zu Corona und seinen Schatten auch im Bereich häuslicher Gewalt und Stalking und so weiter. Wie gesagt, Fragen nehmen wir sehr, sehr gerne entgegen über die Streaming-Webseite mit dem Button Frage stellen oder über Twitter und Mastodon mit dem Hashtag PW20. Und jetzt übergebe ich das Wort an die Sandra und bin schon gruselig gespannt darauf, was sie uns zu erzählen hat. Dankeschön.
Ja, ganz lieben Dank. Danke für diese tolle Anmoderation und natürlich ganz herzlichen Dank, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein darf. Es ist mir immer eine große Ehre, bei euch sprechen zu dürfen und genau das, ja, möchte ich auch dieses Jahr wieder tun. Ja, heute sprechen wir über das Thema Corona und sein Schatten, häusliche Gewalt, Stalking und ein Rollback der Geschlechter. Das heißt also, wir alle haben natürlich im Bereich Corona ganz, ganz viel schon hinter uns. Claudia, du hast es gerade gesagt, die Tiefen der Tiefen. Und wir wissen eben alle auch noch nicht, ob die Tiefe der Tiefen auch wirklich schon erreicht ist. Das heißt, möglicherweise steht auch noch einiges vor uns. Und ich finde, ganz besonders vor diesem Hintergrund sollten wir uns natürlich auch mit dem Schatten beschäftigen, vor allem mit dem Schatten, der im Moment auch noch so ein bisschen im Unsichtbaren liegt. Denn da gibt es durchaus Phänomene, die interessant sind für uns, die vor allem auch ganz große gesellschaftliche Herausforderungen mit sich bringen, aber aktuell noch nicht wirklich belastbare Zahlen mit sich bringen. Und genau deswegen möchte ich heute einen Blick aus kriminalpsychologischer Sicht eben auf bestimmte Phänomene wagen, die Corona einfach auch noch mal verstärkt hat in letzter Zeit. Ja, als allererstes verliere ich noch mal drei Sätze
Sätze
zu
meiner
meiner Person, damit alle auch wissen, warum ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftige. Ich bin aktuell Kriminalkommissarin AD außer Dienst. Das heißt, ich war 14 Jahre lang bei der Kriminalpolizei in Berlin, habe dort im Bereich schwerer Gewaltdelikte Ermittlungen geführt. Das waren so Messerstechereien, Schießereien, versuchter
Versuch.
Mord, versuchter Totschlag. Und im Rahmen dessen bin ich ganz viel mit den Themen häusliche Gewalt, Stalking und andere Formen der, sagen wir mal, strafbaren Grenzüberschreitung konfrontiert gewesen. Das hat mich im Laufe der Jahre doch so sehr gefesselt und vor allem auch das Leid der Betroffenen hat mich so sehr in seinen Bann gezogen, dass ich einfach sehr viel mehr darüber wissen wollte und irgendwann dann auch für mich entschieden habe, dass ich als Kriminalbeamtin nicht genug für Betroffene von Stalking tun kann. Und deshalb habe ich entschieden, die Sicherheitsagentur SOS Stalking zu gründen. Heute bin ich Inhaberin der Sicherheitsagentur und wir schützen jetzt deutschlandweit Betroffene von Stalking. Manchmal auch international. Genau, ich habe auch im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages am neuen Gesetz gegen Stalking mitgewirkt. Das ist für mich auch eine große Ehre, diesen gesellschaftlichen Einfluss haben zu dürfen. Und ich bin auch als Personal Coach aktiv, weil ich finde, dass die persönlichen Stärken uns einfach auch sehr viel besser nochmal vor gewissen Gewalttaten schützen oder eben auch daraus führen können. Ja, Corona. Ich vermute, dass einige von uns dieses Wort schon fast nicht mehr hören können. Ich kann fast sagen, ich gehöre so ein bisschen mit dazu. Dieses Wort beschäftigt uns jetzt wirklich seit Monaten und man hört und sieht fast nichts anderes mehr. Das hat natürlich genau den Hintergrund, dass Corona genau das ist, was
Eine
eine
sogenannte
sogenannte
Bifurkation
Bifurkation
hervorgerufen
hervorgerufen
hat.
hat.
Das
Das
ist die
ist die Zukunftsforschung,
Zukunftsforschung, die
die
nennt
nennt
das
das
den
den Moment,
Moment,
in
in
dem
dem
die
die Zukunft
Zukunft
ihre
ihre
Richtung
Richtung
ändert.
ändert. Corona hat ein Phänomen mit sich gebracht, was wir bis hierhin in unserer aktuellen zivilisierten Welt einfach noch nicht kannten. Wir haben wirtschaftliche Einschränkungen erlebt oder das ganze Wirtschaftssystem ist quasi weltweit nahezu zum Erliegen gekommen. Das hat es noch nie gegeben. Wir können wirklich sagen, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt in irgendeiner Form davon betroffen ist. Egal ob direkt oder indirekt, aber jeden von uns muss dieses Thema tangieren, weil wir wirklich alle davon betroffen sind. Der eine mehr, der andere weniger. Jeder von uns in seiner gewissen Art und Weise, aber letzten Endes sind wir alle auch Teil der Lösung. Deshalb müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen. Und gleichzeitig haben sich Dinge verändert in unserem Leben, dass wir wirklich heute sagen müssen sogar, die Welt, die wir bis Corona kannten, gibt es nicht mehr. Und es wird sie auch nach Corona nie wieder geben. Das heißt, unsere Zukunft hat ganz klar die Richtung geändert. Und das natürlich auch mit allen Schattenseiten, natürlich aber auch mit allen Chancen und Potenzialen. Ich bin schon fest davon überzeugt, dass wir ganz, ganz viele Potenziale erschließen werden, dass wir auch heute schon sagen können, dass wir wahnsinnig viel dazugelernt haben, auch als Gesellschaft dazugelernt haben. Gleichzeitig haben wir es aber natürlich auch mit Phänomenen zu tun, die wir unbedingt gerade jetzt im Blick behalten müssen, denn die Zahlen gehen wieder hoch. Wir steuern alle ja auf den nächsten Lockdown zu, egal in welcher Form er jetzt gestaltet sein wird. Aber die Zahlen sprechen einfach dafür, dass natürlich auch noch einiges vor uns liegen wird, ganz besonders in den Wintermonaten. Und genau vor dem Hintergrund müssen wir uns einfach auch mit dem Schatten beschäftigen. Ja, was macht Corona mit uns? Also in allererster Linie können wir wirklich sagen, Corona löst Stress aus. Stress auf allen Ebenen der Gesellschaft, sowohl im wirtschaftlichen, unser komplettes Wirtschaftssystem ist einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ganz viele Menschen, ganz viele Wirtschaftszweige sind betroffen. Die einen sind in Kurzarbeiterzeit oder in Kurzarbeit. Die anderen haben vielleicht sogar komplett ihren Arbeitsplatz verloren. Wieder andere haben kleine Kinder zu Hause, müssen irgendwie für die Betreuung sorgen. Viele von uns sind in häuslicher Quarantäne und was auch immer das im Einzelfall bedeutet. Das heißt, wir sind alle wirklich vor große Herausforderungen gesetzt oder gestellt. Und es bringt natürlich auch im Bereich unserer Bindungen und auch im Bereich unseres Privatlebens einfach wahnsinnig viele Einschnitte mit sich. Gerade in den letzten Monaten hat es immer wieder auch Menschen gegeben, die ganz einsam sterben mussten. Also das, finde ich, sind wirklich so große Einschnitte im Vorübergehenden. Wir müssen eben alle mal die Kontakte reduzieren und wir können eben nicht so kommunizieren, uns treffen und eben uns auch miteinander austauschen und auch aufeinander beziehen, wie wir es bisher getan haben, sondern wir müssen wirklich sehr harte und einschneidende Situationen hinnehmen, die einfach unser normales Leben, was wir bis dahin kannten, komplett verändert haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass es eben nicht nur ein bisschen Stress ist, sondern teilweise wirklich auch zu existenziellem Stress führt. Und das wiederum heißt natürlich auch, dass ganz viele Menschen vor ganz besondere Herausforderungen gestellt sind, die sie in der Form bisher in ihrem Leben einfach noch überhaupt nicht kannten. Und das wiederum bedeutet, dass wir einfach auch keine Lösungsmöglichkeiten haben, die wir in irgendeiner Form abrufen können, sondern wir sind alle aufgefordert, irgendwie Lösungen zu finden. Und das ist natürlich auf der einen Seite im politischen Bereich angesiedelt. Die Politik muss irgendwie Lösungen finden. Das heißt aber auch, wir im Privaten müssen ganz klar schauen, wie finden wir unsere persönlichen Lösungen für diese Situation? Und das gelingt eben dem einen besser, dem anderen vielleicht schlechter. Und hier hat es zu genau diesem Thema schon Erhebungen gegeben. Und da hat zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung eine repräsentative Befragung durchgeführt. Und die Ergebnisse, die sind vielfältig. Ich habe jetzt aber einfach mal die wichtigsten davon rausgegriffen, die ich besonders interessant fand, ganz besonders eben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir können einfach wirklich sagen, die Corona-Krise trifft besonders Eltern besonders hart. Als äußerst oder stark belastend erleben die aktuelle Gesamtsituation Alleinerziehende zu 51,8%. Das heißt also, 51,8% der Alleinerziehenden sagen wirklich, also die Situation ist wirklich äußerst stark belastend. Und das spricht natürlich auch für sich. 48% der Eltern sagen genau das Gleiche. Das ist auch, wie ich finde, eine sehr hohe Zahl. Und 38,8% der Kinderlosen, die sagen das auch. Und auch das, finde ich, ist nochmal eine interessante Zahl, die man in dem Zusammenhang sehen kann bzw. muss. Das heißt also ganz besonders dann, wenn in den Haushalten Kinder unter 14 Jahren leben, dann sprechen wir schon davon, dass hier eine ganz besondere Belastungssituation einfach vorherrscht mit besonderen Herausforderungen. Wir müssen aber auch sagen, wenn wir uns jetzt ganz besonders natürlich Corona und die Geschlechter anschauen, dass vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen, ganz besonders Mütter Betreuungsausfälle kompensieren. Und das wiederum drängt tatsächlich ganz besonders Frauen wieder in alte Geschlechterrollen hinein. Wir sprechen also davon, dass wenn wir ein Haushaltseinkommen von bis zu 2000 Euro haben in etwa, dann sind 31% der Frauen diejenigen, die ihren eigenen Beruf hinten anstellen und eher zugunsten der Kinder dann die Kinderbetreuung übernehmen. Es sind nur 19% der Männer, die genau das tun. Bei Haushaltseinkommen zwischen 2000 bis 3200 Euro haben wir Zahlen von 32%. Also hier sind sogar noch mal mehr Frauen, die ihren eigenen Beruf zurückstellen, und 18% der Männer. Und über 3200 Euro sprechen wir nur von 24% der Frauen und 15% der Männer. Also ganz besonders dort, wo ein wirklich geringes Einkommen vorherrscht, beziehungsweise ein mittleres Einkommen. Hier sind wirklich ganz klar die Frauen gefragt, die ihre eigenen Arbeitsbeziehungen zurückstellen. Und das wiederum bedeutet natürlich erstens mal, dass schon das Familieneinkommen natürlich sinkt. Das bedeutet aber auch, kurzfristig müssen die Familien irgendwie die Situation so hinbekommen, dass am Ende das Familieneinkommen irgendwie noch funktioniert oder ausreicht. Meistens ist es tatsächlich der Mann, der einfach mehr verdient. Da sind wir auch wieder im Bereich des Equal Pay Gaps. Und der wiederum wird aber durch die aktuelle Corona-Situation verstärkt. Das heißt also, Frauen verdienen aktuell noch weniger, Männer verdienen aktuell eher doch mehr im Vergleich. Das heißt also, diese Lücke, diese Lohnlücke, die wird im Moment wieder größer. Und das können wir natürlich sagen, das ist vielleicht eine kurzfristige Situation, in der sich einfach auch die Familien so zu behelfen wissen. Das bedeutet aber langfristig was. Und das wiederum, finde ich, ist der eigentlich wirklich wichtige Aspekt auch an der ganzen Situation. Wir haben es damit zu tun, dass wir gesellschaftlich gerade in eine Situation geraten, in der wir sowieso Teile der Gleichberechtigung, die wir bis hierhin schon erreicht hatten, wieder zurückgeben müssen. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Instabilität produzieren, weil die Frauen langfristig natürlich dadurch einen Karriereknick hinnehmen müssen, wahrscheinlich auch langfristig insgesamt dann weniger auf ihr Leben gesehen verdienen werden und gleichzeitig auch für den Fall einer Trennung natürlich dann aber auch den Kürzeren ziehen beziehungsweise in der schlechteren Position sind. Das sind erstmal keine guten Voraussetzungen, und ich finde, wir müssen diese Entwicklung unbedingt im Blick behalten. Und da kommen wir auch schon zum allerersten strafrechtlich relevanten Thema. Ganz besonders durch meinen Hintergrund ist mir natürlich auch die kriminalpsychologische bzw. die kriminologische Herangehensweise an diese ganzen gesellschaftlichen Zusammenhänge wichtig. Und wenn wir jetzt auf der einen Seite sehen, dass wir es mit Familien zu tun haben, die ganz besondere Belastungen jetzt durch die Corona-Situation tragen müssen, sowohl im existenziellen als auch im finanziellen Bereich, genauso aber auch im täglichen, dass die Pflegearbeit immer mehr von den Frauen übernommen wird und die Männer natürlich immer mehr auch Last auf ihren Schultern haben, im Sinne von, ich muss jetzt die Familie mehr oder weniger alleine durchbringen. Das macht natürlich wahnsinnig viel Stress, und dort, wo es vielleicht auch vor Corona schon schwierige Situationen gegeben hat, wo vielleicht auch der eine oder andere Familienkonflikt schon vorherrschend war, vielleicht sogar auch die eine oder andere Trennungsabsicht ausgesprochen wurde, da kann es natürlich genau jetzt zu ganz schwierigen Situationen kommen, wo das alles sich noch mal mehr verschärft. Wir haben aktuell noch keine belastbaren Zahlen, zumindest nicht in Deutschland. Wir haben aber die Gewaltschutzambulanz in Berlin, die deutschlandweit arbeitet und aktuell eindeutig sagt, wir haben im Moment einen Anstieg von 30% aller Fälle. Ganz besonders für Berlin und für die Städte Hamburg können wir das sagen, zumindest jetzt aus der Praxis, um 30% steigen die Fälle. Das wiederum zeigt natürlich auch, die häusliche Situation, die möglicherweise gerade dadurch kompensiert werden konnte, dass beide Ehepartner arbeiten gehen, ihre Kontakte haben und pflegen können und natürlich auch dadurch einen gewissen Ausgleich von der Familienarbeit haben. Das haben wir jetzt hier nicht mehr. Und Situationen, die vorher vielleicht schon kritisch oder brenzlig waren, die können jetzt eben auch eskalieren. Wir haben auch noch keine Zahlen über die aktuellen Tötungsdelikte, aber meine Prognose sagt, auch die werden leider steigen in diesem Jahr. Ja, Stalking und Corona. Ganz besonders das Thema Stalking ist natürlich das Thema, was mich persönlich sehr bewegt und wo ich natürlich auch sehr nah dran bin in der Praxis. Und ich kann tatsächlich sagen, aus der praktischen Erfahrung, dass Stalking-Fälle, die es bisher schon gegeben hat, also die aktuellen Stalking-Fälle, die wir schon betreut haben, die haben sich während Corona verschärft. Das heißt, das Stalking, was es sowieso schon gegeben hat, das ist meistens noch mal stärker geworden in der Intensität und auch in der Häufigkeit und hat schon sehr deutlich erkennen lassen, dass diese Corona-Situation mit Lockdown, mit häuslicher Quarantäne und so weiter und so fort durchaus ganz viel mit den Menschen macht und natürlich auch mit den Menschen was macht, die in aktuellen Stalking-Situationen gefangen sind. Das heißt, auf der einen Seite haben uns die Betroffenen sehr häufig sehr viel mehr davon berichtet, dass einfach ihr Leidensdruck sehr viel größer geworden ist, weil sie sowas wie eine Art Gefangensein empfunden haben, konnten sich eben nicht mehr ganz so frei bewegen und auch viele Dinge, die sie sonst eben auch von der Situation abgelenkt haben und auch gestärkt haben, mental und emotional, oft nicht mehr ausführen konnten. Und auf der anderen Seite aber auch die Stalker einfach sehr viel auffälligeres Verhalten an den Tag legen. Und ich natürlich auch davon ausgehe, dass es auch den Stalkern unter der aktuellen Situation einfach nicht gut geht und sie ihren eigenen Stress eher über Stalking-Handlungen kompensieren. Das ist schon mal zumindest eine Beobachtung jetzt aus der Praxis, die ich so verzeichnen kann. Ich gehe fest davon aus, dass auch die Fälle an sich ansteigen. Und wir können auf der anderen Seite aber auch ganz klar sagen, dass unter Corona die Verwendung von Spyware einen ganz klaren Anstieg erlebt hat. Und das lässt natürlich auch Raum für Spekulationen. Das sind erste Zahlen, die wir haben, die wir erstmal auch so, wie sie sind, interpretieren können beziehungsweise auch müssen. Das größere Bild wird sich sicherlich erst dann erschließen, wenn wir dann die offiziellen kriminalpolizeilichen Statistiken vorliegen haben. Aber das ist für mich auch nochmal ein ganz klares Zeichen im Hinblick darauf, dass Stalking auch unter Corona natürlich zugenommen hat. Stalking durch Corona. Das ist natürlich auch nochmal eine Frage, die beschäftigt, ganz besonders vor dem Hintergrund, dass wir viel mit Stalking-Fällen zu tun hatten oder haben, die auch schon vor Corona natürlich stattgefunden haben. Können wir uns jetzt aber auch die Frage stellen, löst denn Corona Stalking überhaupt aus oder hat Corona den Stalking ausgelöst? Und dazu sagt die Sozialphilosophin, Psychologin und Autorin aus München, Dr. Katharina Ohana: Der Corona-Lockdown fördert viele psychische Probleme zutage, die schon unter der Oberfläche geschlummert haben. Psychologen und Therapeuten haben derzeit mehr denn je zu tun und lernen dabei viel Neues. Das heißt, ja, auch diese Situation gibt es. Stalking kann auch oder wurde auch durch Corona ausgelöst. Und ich vermute auch, oder das ist meine persönliche Überzeugung, wir sehen im Moment ja auch ganz viele Menschen, die einerseits auf die Straßen gehen wegen der Maskenpflichten, aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßig im Verhältnis dazu, dass wir Menschenleben retten, allein dadurch, dass wir eine einfache Maske tragen. Auf der anderen Seite aber auch unglaublich viele Verschwörungstheoretiker jetzt aktiv werden und auch sichtbar werden in den Netzwerken, in den sozialen Medien und auch überall sonst auf den Straßen, die eben behaupten, Corona sei eine ganz große Verschwörung und es gibt es gar nicht und so weiter. Auch das sind Zeichen von psychischen Auffälligkeiten, die plötzlich jetzt unter Corona deutlich werden. Ich vermute, dass wir einfach vorher genau die Menschen einfach schon psychische Auffälligkeiten hatten oder einfach auch Themen und Schwierigkeiten, möglicherweise sogar Krankheitsbilder, die aber einigermaßen in Balance gehalten werden konnten durch den normalen Alltag. Und dadurch, dass wir jetzt einfach keinen normalen Alltag mehr haben, sondern wirklich auch von Krisensituationen sprechen müssen, natürlich sehr viel mehr mit den Menschen passiert und einfach auch sehr viel mehr psychische Erkrankungen und Auffälligkeiten zutage treten. Und die können natürlich auch in Stalking münden, beziehungsweise auch durch Stalking-Handlungen kompensiert werden. Ich möchte deshalb noch mal einen kurzen Ausflug machen in das Thema Stalking selbst. Was ist denn Stalking überhaupt? Wir sprechen hier einmal von beharrlichem Verfolgen einer Person gegen deren deutlich kommunizierten Willen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und hier haben wir auf der einen Seite die technischen Details, das heißt also, was muss konkret vorliegen, damit wir überhaupt auch im juristischen Sinne von Stalking sprechen können. Ausgerechnet Stalking ist natürlich weit mehr als nur die juristische Betrachtung. Hier schauen wir im technischen Bereich erstmal, wie hoch ist die Häufigkeit der Attacken, über welchen Zeitraum erstreckt sich das und welche Intensität haben denn die Attacken. Dieser Dreiklang an technischen Kriterien, die können uns am Ende auch dazu führen, sprechen wir hier jetzt wirklich von Stalking oder nicht. Wir brauchen auch einen klaren, nachweisbaren Kontaktabbruch. Das ist besonders auch in der juristischen Bewertung hinterher interessant und wichtig. Und wir brauchen auch eine Einschränkung der Lebensqualität. Also der oder die Betroffene muss schon sagen, ich kann mein Leben nicht mehr so führen, wie ich es vorher geführt habe, oder ich fühle mich wirklich eingeschränkt in meiner Lebensgestaltung. Dann sprechen wir wirklich von Stalking. Aber Stalking ist natürlich weit mehr. Wir haben es besonders auch in Deutschland damit zu tun, dass wir keine wirklich eindeutige, wissenschaftliche oder allgemeingültige Definition von dem Thema Stalking haben, weil sich Stalking eben nicht durch die eine einzige typische Handlung auszeichnet, sondern durch ganz viele unterschiedlichste Handlungen, die teilweise sogar sozial adäquat sein können, aber durch ihre Kombination und die Beharrlichkeit, die dahinter steht, und der schadhafte Wille, der dahinter steht, dann eben doch zum Stalking wird. Das heißt, wir müssen natürlich auch die Kriminalpsychologie verstehen, sonst werden wir das Thema Stalking natürlich niemals verstehen können. Und zur Kriminalpsychologie gehört einmal die Fixierung. Wir haben es also mit einem Täter oder einer Täterin zu tun, die ganz klar eine Fixierung, also eine geistige, mentale und vor allem eine emotionale Fixierung auf die entsprechende betroffene Person aufweist. Und das ist ganz stark im emotionalen und im psychologischen zu finden, so dass es sehr häufig sogar auch in der Praxis dazu kommt, dass die Betroffenen das dem Richter schwer begreiflich machen können, weil es so wenig Tatsachen und Fakten gibt, die darauf hindeuten, sondern alles so im psychologischen Bereich zu finden ist, der eben doch manchmal nicht gut greifbar ist. Wir haben es auf der anderen Seite neben der Fixierung auch mit einer ganz starken Obsession zu tun. Das heißt also, die Menschen, die stalken, die empfinden selbst so einen starken Schmerz und so ein starkes Leid, dass man wirklich sagen kann, dass sie wirklich mit einer ganz, ganz starken Obsession auf ihr Opfer fixiert sind. Und diese starke Emotionalität führt sehr häufig dazu, dass die Stalker und Stalkerinnen auch ganz viele andere Menschen in ihren Bann ziehen können. Weil das, was sie empfinden an Obsession und an Schmerz und Leidensdruck, das ist wirklich da. Sehr häufig ist das, was sie fantasieren, die Zusammenhänge, die sie sehen, die sind oft nicht da. Aber das können natürlich Menschen von außen überhaupt nicht beurteilen, wenn sie nur einen ganz kleinen Ausschnitt von der ganzen Situation überhaupt kennen. Durch diese Obsession, diese starke Emotionalität können Stalker und Stalkerinnen meist ganz viele Menschen in ihren Bann ziehen, die sie dann sogar auch als Unterstützer haben. Und was die Menschen, die so jemanden unterstützen, oft nicht wissen, ist, dass sie selbst sowas wie als Instrument fungieren und eigentlich gar nicht wirklich den großen Zusammenhang der Situation kennen. Das macht aus meiner Sicht Stalking sehr, sehr gefährlich auch. Dann haben wir es auch sehr häufig damit zu tun, dass Stalker und Stalkerinnen ihren kompletten Lebensinhalt mit dem Stalking füllen. Das heißt also, wenn jemand stalkt, dann kann das wirklich passieren, dass viele Punkte und Faktoren, die bis dahin im Leben einen sehr großen Stellenwert eingenommen haben und auch zur Stabilisierung des Lebens und der Psyche geführt haben, plötzlich wegfallen oder Schritt für Schritt wegfallen. Das kann der Freundeskreis sein, das kann die Familie sein, die sich langsam abwendet, weil die merken, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann der Arbeitsplatz sein, den man plötzlich verliert, weil man auch da unzuverlässig geworden ist. Das kann alles Mögliche sein, was Schritt für Schritt für Schritt wegfällt, sodass der Fokus immer mehr auf dem Stalking liegt und immer mehr eben der Lebensinhalt mit dem Stalking dann auch gefüllt wird. Und genau dann sind wir wirklich auch an einem Punkt angelangt, wo es sehr, sehr schwer wird, diese stalkende Person von ihrem Stalking überhaupt wieder abzuhalten oder abzubringen. Gleichzeitig haben wir es auch damit zu tun, dass Stalker und Stalkerinnen einen unglaublichen Einfallsreichtum an den Tag legen. Das heißt, es sind Menschen, die so unglaublich viele Ideen haben und so kreativ an die ganze Sache rangehen, dass es eben wirklich sehr schwierig wird, manchmal das Stalking überhaupt zu erkennen, geschweige denn es auch wirklich ernsthaft zu bekämpfen. Das sind teilweise Sachen wie, da macht jemand ganz viele Warenbestellungen über das Internet. Das kann sein, dass jemand die komplette digitale Identität eines anderen Menschen übernimmt. Das kann sein, dass Fake-Profile angelegt werden, die im Bereich der Social Medien eingesetzt werden und da komplett neue Welten erschaffen werden. Das kann sein, dass Gerüchte gestreut werden beim Arbeitgeber. Das kann sein, dass Ämter, dass da anonyme Meldungen gemacht werden. Also der Einfallsreichtum von Stalkern und Stalkerinnen ist wirklich unbegrenzt. Und sehr häufig dauert es auch für die Betroffenen manchmal wirklich Monate bis Jahre, bis sie überhaupt das große Bild bekommen und verstehen, was da überhaupt alles gelaufen ist. Am Anfang wirkt es meistens so wie kleine Ereignisse und Aktivitäten, die hier und da passieren, die einfach auch Ärgernisse des Lebens sein können. Und nach Monaten oder Jahren manchmal stellen die Betroffenen fest, nee, es gab wirklich eine einzige Person, die mir seit Jahren auf den Fersen ist und die genau das alles sogar inszeniert und eingefädelt hat, um genau mir Schaden zuzufügen. Und das ist eben auch was, warum wir bis heute immer noch keine wirklich richtig griffige Definition von Stalking haben und warum wir auch immer noch mit Situationen konfrontiert sind, wo ganz besonders Stalking-Betroffene sagen, also ich selber habe das über Jahre gar nicht gemerkt. Mir ist es erst jetzt wirklich aufgefallen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man zu einem sehr späten Zeitpunkt erst Hilfe sucht und auch da dann einfach auch schon ganz viel Schaden angerichtet wurde und es dann einfach auch immer schwieriger wird, das Stalking wieder zu beenden. Von daher ist Stalking schon wirklich die große Hürde, das überhaupt zu erkennen und am besten so früh wie möglich zu erkennen, damit man dann auch entschieden eingreifen kann. Ganz wichtig beim Stalking, und das finde ich ist auch nochmal ganz wichtig für das Wesen von Stalking zu verstehen, ist die Kränkbarkeit der Täter. Wir haben es beim Stalking meistens mit sehr kränkbaren Tätern zu tun, also die von Hause aus Persönlichkeiten aufweisen, die sehr kränkbar sind. Und gleichzeitig steht am Anfang von Stalking meistens ein ganz großer Kränkungspunkt. Das kann sein, eine Trennung sein, das kann eine Zurückweisung sein nach vielleicht einem Date, wo die Frau sich sofort entscheidet, nee, das wird für mich nichts, aber vielleicht ist auch ganz höflich formuliert. Das können trotzdem so starke Kränkungspunkte für den Stalker oder die Stalkerin sein, dass da der Grundstein für das Stalking gesetzt sein kann oder meistens sogar ist. Und die Dynamik des Stalking finde ich immer wieder spannend. Im normalen Bereich, also da in Anführungszeichen natürlich da, wo wir gesunde Bindungen leben, bedeutet ja eigentlich Kränkbarkeit und Verletzung. Wir haben vielleicht das mit einem Konflikt zu tun, den wir gerne lösen wollen, damit wir langfristig eben nicht mehr gekränkt werden. Und spätestens da, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die uns permanent kränken, gehen wir normalerweise irgendwann aus der Bindung raus, um uns davor zu schützen und stellen vielleicht fest, das funktioniert einfach nicht. Ich schütze mich jetzt vor der Kränkung. Das wäre der gesunde Weg des Umgangs. Im Bereich Stalking haben wir genau das Gegenteil. Hier haben wir Kränkungspunkte und umso öfter der Stalker oder die Stalkerin gekränkt ist, desto mehr beißt er oder sie sich fest. Das heißt, umso öfter Kränkungspunkte auftauchen, desto tiefer wird die Fixierung auch und umso größer natürlich der Schmerz und genau dieser ganze Teufelskreis, der dann immer, immer weiter läuft und das Stalking immer weiter verschärft. Und da wir es sogar mit so kränkbaren Persönlichkeiten zu tun haben, die selbst dann gekränkt sind, obwohl vielleicht der Anlass gar nicht gegeben ist, haben wir es wirklich mit einem Teufelskreis zu tun, der von sich aus so ein Selbstläufer ist, dass er wirklich oft von außen unterbrochen werden muss, damit das irgendwann ein Ende hat. Ja. Was auch noch zum Wesen von Stalking gehört, ist das Umdeuten und das Manipulieren. Stalker und Stalkerinnen deuten menschliche Interaktion komplett um und haben dadurch sehr häufig, dadurch entstehen einfach Manipulationen, egal ob gewollt oder ungewollt, aber sie entstehen. Das heißt also, Stalker und Stalkerinnen machen Dinge möglich, die eigentlich für unmöglich gehalten werden. Und gleichzeitig bekommen wir immer wieder auch berichtet von Frauen, die zum Beispiel sagen, naja, ich habe ihm das wirklich eindeutig immer wieder gesagt, aber er ignoriert das komplett. Und dann stand er irgendwann vor der Tür und ich habe ihn angebrüllt. Und ja, und so ein Stalker wird dann natürlich nicht sagen, ja, sie hat mich angebrüllt, sie ist also wütend auf mich, das heißt, sie will das nicht, sondern er wird wahrscheinlich deuten, ah, sie brüllt mich an, wenn sie so emotional ist, dann muss sie mich lieben. Und das sind natürlich Situationen, die dann auch die Betroffenen wahnsinnig wütend machen, weil sie sagen, egal was ich sage, es wird so umgedeutet in einer Art und Weise, die ich einfach überhaupt nicht meine. Also das, was ich sage und das, was ich sagen möchte, wird einfach nicht gehört. Und das macht die Betroffenen oft sehr wütend. Gleichzeitig aber auch haben wir es natürlich auch damit zu tun, dass Stalker und Stalkerinnen einfach Situationen wirklich komplett falsch einschätzen und zwischenmenschliche Interaktionen nicht lesen können und das natürlich auch an andere Menschen weitererzählen. Das heißt also, die erzählen dann wirklich komplett andere Geschichten als die, die wirklich stattgefunden haben. Und das kann natürlich das ganze soziale Umfeld auch sehr stark irritieren, weil wir es mit sehr unterschiedlichen Geschichten, Wahrnehmungen und Erzählungen zu tun haben, wo es dann auch wirklich für Menschen von außen sehr schwer werden kann, überhaupt zu deuten, was kann denn da jetzt eigentlich die Wahrheit sein? Wer sagt überhaupt die Wahrheit? Und ja, wem kann ich jetzt hier Glauben schenken? Und sehr häufig erlebe ich das auch, dass Menschen dann sagen, ah, das ist mir irgendwie zu undurchsichtig, das irritiert mich alles, ich halte mich da lieber komplett raus. Und das ist natürlich gerade für die Betroffenen von Stalking schlimm und verheerend, weil die sich natürlich genau das wünschen. Die wünschen sich ja, dass sie Unterstützung bekommen, dass sie auch die Erfahrung machen, dass sie gehört werden und dass Menschen ihnen den Rücken stärken. Was können wir tun? Das war jetzt der grobe Abriss zum Thema Stalking. Wir haben es aber auch damit zu tun, dass wir aktuell uns in einem Rollback der Geschlechter befinden, dass wir wirklich eine ganz große Einkommensschneise haben, die immer größer wird, dass wir auch Einkommensschichten haben, die immer weiter sich voneinander entfernen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die nicht nur unter Stress stehen, sondern die es wirklich auch in ihren Familien sehr schwer haben, überhaupt ihr normales Leben aufrechtzuerhalten und wirklich massiven Stressfaktoren ausgesetzt sind, die wiederum sogar in gefährliche Situationen führen können, wie häusliche Gewalt, wie Stalking, wie sogar Gewalt- und Tötungsdelikte. Und die Zahlen sprechen einfach dafür, dass genau diese Phänomene jetzt akuter sind denn je. Und wir sprechen aber auch davon, dass natürlich oft das Helfersystem sehr viel schwieriger aufgesucht werden kann, weil einfach sehr viel mehr Kontrolle durch die häusliche Nähe einfach ausgeübt werden kann. Wir sprechen also von ganz vielen Baustellen auf ganz vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Wir sprechen aber auf der anderen Seite auch von ganz großen Chancen, die sich natürlich auftun. Und das ist das, was ich an der Stelle erstmal überhaupt mitgeben kann. Wir stehen ja noch mittendrin, das heißt, wir können natürlich auch noch nicht abschließend diese Krise bewerten und wir können auch nicht abschließend wirklich Lösungsansätze geben, weil wir alle noch gar nicht wissen, wo steuern wir denn überhaupt noch hin und was haben wir eigentlich alles noch vor uns. Was wir aber sicher sagen können, ist, Corona hat neben allen dunklen Seiten und neben dem Schatten natürlich riesengroße Chancen. Wir haben es gelernt, sehr viel besser uns technisch aufzustellen. Ganz viele Firmen, Unternehmen, ganz viele Menschen haben sich jetzt sehr viel besser auch online aufgestellt. Das heißt, wir haben ganz viele Skills dazugelernt. Kitas und Schulen haben sich sehr viel besser auch technisch aufgestellt. Wir haben uns alle sehr viel mehr mit diesem Thema beschäftigt und zwar im Positiven. Das heißt, wir haben gelernt, auf eine neue Art und Weise zu kommunizieren und uns auch zusammenzuschließen und auch eine gewisse Art von Solidarität zu zeigen. Und ich finde es auch erstaunlich, dass eben doch, obwohl am Anfang alles so aussah, als würde es plötzlich zusammenbrechen, wir es eben doch geschafft haben, über den ersten Lockdown zu kommen, trotzdem alles weiterhin aufrechtzuerhalten und sogar auch neue Sachen ja in die Wege zu leiten und neue Wege zu finden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Corona uns gerade ganz, ganz viel Neues mit auf den Weg gibt, was wir jetzt lernen können im Bereich unseres Zusammenhaltes, im Bereich unserer Kommunikation und im Bereich unseres Umganges mit Technik. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir vor allem die Chance nutzen sollten, die Corona uns jetzt bietet und gleichzeitig aber auch niemals vergessen dürfen, dass wir niemanden auf der Strecke lassen dürfen. Die Kinder in ihren Familien dürfen wir nicht auf der Strecke lassen. Wir dürfen niemals hinnehmen, dass Frauen in ihrem eigenen Zuhause sogar in Gefahr leben. Und wir müssen unbedingt auch dafür sorgen, dass natürlich Familien sowohl wirtschaftlich als auch in der Care-Arbeit einfach weiterhin funktionieren können. Und das, finde ich, ist auch ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, den wir alle mittragen. Das heißt, wir müssen alle offen mit Bewusstheit durch die Gegend laufen und natürlich auch die Hand ausstrecken, genau da, wo wir eben sehen, hier läuft irgendwas nicht ganz rund. Hier möchte ich Hilfe anbieten und hier lohnt es sich einfach auch, mit für andere Menschen da zu sein, vielleicht sogar jetzt mehr, als wir es vorher getan haben. In diesem Sinne sind das erstmal die Impulse, die ich an dieser Stelle mit euch allen teilen wollte. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und sehr gerne stehe ich jetzt für Fragen zur Verfügung.
Ja, großartig. Also den großen Applaus minutenlang müssen wir uns jetzt leider gerade nur vorstellen. Aber ich habe auch hier im Chat nebenan quasi so aus dem Privacy Week Team ganz viele positive Rückmeldungen gerade schon gelesen, die reingekommen sind. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich fand ihn wieder sehr, sehr, sehr erhellend und es wirft wirklich ein sehr interessantes Licht und auch nochmal einen sehr differenzierten Blick auf ein Problem, was wir, glaube ich, auch als Gesellschaft sehr, sehr gerne ignorieren. Ne? Das ist, ist eins von den vielen Sachen, die jetzt auch durch Corona zumindest ein bisschen hochgespült werden. Du sagst vorhin die Sache mit dem Rollback im Bereich der Geschlechterrollen. Da haben wir, das ist jetzt keine Frage aus dem Publikum, da kommen wir gleich zu, aber vielleicht nur, weil du sagtest, es sind 51,8% der Alleinerziehenden, die jetzt wirklich Probleme haben. Also ich kann jetzt nur so gerade mal von unserer Seite kurz das unterschreiben. Uns haben zwei weibliche Vortragende abgesagt aufgrund von Kindererziehungspflichten jetzt während Corona. Ist dieses Jahr kristallisiert sich das sehr, sehr raus. Ja,
das glaube ich. Also und vor allem diese Statistik hat ja auch aufgegriffen, wie die Menschen das empfinden, besonders eben wie die Alleinerziehenden die Situation empfinden. Und dass so ein großer Prozentsatz sagt, das ist stark belastend für mich. Das ist schon erstaunlich. Das lässt aber den Umkehrschluss zu. Also man denkt ja dann erstmal, die anderen empfinden es nicht als belastend. Ich vermute, die anderen empfinden es auch als belastend und auch als belastender als bisher, aber sie sind vielleicht noch ein bisschen, ne, also so, dass sie sagen, naja gut, ich habe ja doch immer noch ein gutes Netz und ich halte jetzt einfach durch. Aber ich glaube, eine Herausforderung ist es eigentlich für 100%. 100% aller Familien haben wirklich mit ganz großen Herausforderungen zu tun und 58% sagen sogar, es ist für mich stark belastend. Und das bedeutet für mich, ich stehe eigentlich kurz vor einem Burnout oder ich stehe kurz davor, mir wirklich einen Therapeuten zu suchen oder anderweitige Unterstützung. Und das finde ich schon ja wirklich eine erstaunliche Zahl, dass so viele jetzt wirklich in die Knie gehen und sagen, ich kann eigentlich fast nicht mehr.
Und da kommen wir gerade dann auch ein bisschen zu dem, was du dann vorher meintest mit der Prognose für die Tötungsdelikte oder vielleicht auch notabene Selbsttötungsdelikte. Ja? Also wir haben jetzt demnächst dann Weihnachten vor der Tür und je nachdem, wie das Ganze jetzt dann halt weitergeht, also ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich Weihnachten wahrscheinlich hier verbringen werde und nicht bei meiner Familie.
Ja, da gibt es interessanterweise der Gerichtsmediziner Zokos, der hat ja auch einen eigenen Podcast, der mag hier wahrscheinlich bekannt sein, der hat vor kurzem auch ein Interview gegeben und gesagt, dass er in seiner Arbeit aktuell tatsächlich mit Selbsttötungen zu tun hat, die er in der Form noch nie kannte. Das heißt, die Menschen haben aus Angst vor Corona sich das Leben genommen. Aus Angst vor Corona oder aufgrund der Folgen von Corona. Und er sagt, das ist auch was, was es bisher einfach noch nie gegeben hat. Dass also Menschen töten sich ja nicht, weil sie Angst vor Krebs haben oder Angst vor einem Herzinfarkt. Das hat es einfach noch nie gegeben. Aktuell ist es aber so, dass Menschen so massive Ängste vor Corona haben, dass sie sogar in die Selbsttötung gehen. Und das ist wirklich ein ganz neues Phänomen, was ich persönlich auch noch gar nicht richtig greifen und auch noch nicht richtig verstehen kann, weil es irgendwie so neu ist. Aber das ist definitiv was, was auch langfristig noch untersucht werden sollte von der Wissenschaft. Also wir haben es wirklich mit ganz neuen Phänomenen zu tun, ja, auf die wir unbedingt auch als Gesellschaft weiterhin einen Blick haben müssen.
Hm. Ich habe gerade noch weitere Fragen. Und zwar, du hattest vorhin gesagt, dass auch das Stalking angestiegen ist. Dazu eine Rückfrage. Und zwar, also ich finde das jetzt sehr kontraintuitiv, weil ja eigentlich sind die Menschen jetzt quasi in ihrem geschützten Zuhause und Stalker sind ja zumindest in meinem Verständnis Leute, die auf der anderen Seite dieses Drinnen sind, ja, also die sind draußen. Intuitiv hätte ich jetzt gesagt, je mehr man draußen ist, desto mehr Angriffsfläche bietet man Menschen, denen man dort dann begegnen kann. Hast du da vielleicht noch eine Begründung zu, warum jetzt gerade Stalking dann nochmal zugenommen hat?
Ja, Stalking ist ja im Grundsatz erstmal ein psychologisches Phänomen und hat wenig mit den häuslichen vier Wänden zu tun. Das heißt also, das, was du gerade beschreibst, als das ist eine Sicherheit, das empfinden die Betroffenen oft nicht als Sicherheit, weil sie wissen, ich sitze hier zu Hause und er weiß, dass ich hier bin. Das heißt, wenn ich abends mein Licht anhabe, dann kann er da unten stehen und er weiß, dass ich hier zu Hause bin. Das heißt also, die Betroffenen, mit denen wir zumindest arbeiten, die haben das eher genau andersrum empfunden, dass sie gesagt haben, also er weiß ja jetzt eigentlich fast immer, wo ich anzutreffen bin, gerade wenn ich im Homeoffice bin, weil ich ja nicht mehr unterwegs bin und eben mich hier und da irgendwo ablenken kann. Und natürlich kann er mir nicht permanent folgen, sondern er muss sich eigentlich nur vor meine Haustür stellen und dann weiß er das, dass ich da mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit anzutreffen bin. Und das andere ist natürlich, im Bereich der Technik ist einfach so viel mehr möglich. Also die Stalker gehen natürlich auch über Social Media und so weiter. Und auch die Stalker sitzen teilweise ja jetzt zu Hause und haben sehr viel mehr Zeit. Und auch das ist natürlich was, was das Phänomen begünstigt, dass die dann die unterschiedlichsten Wege einfach finden, um dann auch das Stalking auszuüben. Also es ist schon sehr... Also zumindest sind das die Fälle, mit denen wir konfrontiert sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Fälle gibt, in denen es vielleicht auch weniger geworden ist. Aber die kommen ja dann natürlich nicht zu uns.
Hm. Ja, ich hätte es jetzt eher von der Warte der Stalker ausgedacht, weil die wissen ja quasi eh, wo das Opfer sitzt und dass es da nicht rauskommt. Mhm. Warum muss man es dann halt noch vermehren? Weil man weiß ja schon, dass es dort ist. Das war jetzt gerade eigentlich der Gedankengang hinter der Frage. Aber auch wieder spannend, dass es natürlich auch einfach anders sein kann und die Menschen natürlich dann dadurch angeheizt werden. Mhm. Eine Frage haben wir auch noch reingereicht bekommen. So, und jetzt muss ich gerade ein bisschen scrollen. Die Frage wurde uns eingereicht über unser Fragenformular. Dankeschön dafür. Was war der schlimmste Fall eines Stalkers, den du jetzt kennst? Also den Fall, und welche Methoden wurden da verwendet und wie lange hat es gedauert, um die Person zu identifizieren? Und ich hänge jetzt noch an, und das Ganze dann hoffentlich zu beenden.
Also einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher erlebt habe, der war tatsächlich bei der Kriminalpolizei. Und der war dann auch so, dass ich, dass das für mich auch so ein Schlüsselmoment war, um dann auch zu sagen, also ich gründe jetzt SOS Stalking, weil das so irgendwie alles nicht weitergehen kann. Das war tatsächlich ein Fall von häuslicher Gewalt, wo ein Mann seine Frau über Jahre hinweg in der häuslichen Gemeinschaft wirklich sehr schlimm gequält hat, immer wieder mit Gewaltausbrüchen, sie immer wieder gewürgt hat, uns in Todesängste versetzt hat und zwar auch so gewürgt hat, dass sie bewusstlos geworden ist und das über Jahre, Jahre, Jahre hinweg und sie immer wieder auch versucht hatte auszubrechen und es einfach nicht geschafft hat aus unterschiedlichsten Gründen. Am Ende hat sie es dann geschafft. ist dann in so einer Art Nacht- und Nebelaktion, ist sie dann da irgendwie im Nachthemd barfuß zum nächsten Polizeiabschnitt gerannt, hat es dann geschafft, dadurch dieser Gewaltbeziehung zu entkommen und hat dann quasi erstmal Zuflucht in einem Frauenhaus gefunden. Dort hat er sie aber sehr schnell wieder aufgefunden und hat sie dann über Monate hinweg gestalkt, bis er es wirklich geschafft hat, sie zu einer sogenannten letzten Aussprache nochmal in seine Wohnung zu locken, was natürlich ganz verheerend ist, weil rein statistisch gesehen ist es so, dass diese vermeintliche letzte Aussprache genau der Punkt ist, an dem die meisten Tötungsdelikte passieren. Und er hat sie dann in die Wohnung gelockt, hat sie massiv gewürgt, als sie dann gesagt hat, nee, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Er hat natürlich versucht, sie zu überzeugen. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, hat er sie gewürgt mit ihrem Schal, sodass sie bewusstlos wurde und unter sich gemacht hat. Das bedeutet, dass ihr Gehirn wirklich so unterversorgt war mit Sauerstoff, dass sie wirklich kurz vorm Tod gestanden hat. Dann ist sie aber doch wieder aufgewacht und dann hat er sie irgendwie durch die ganze Wohnung gejagt und sie ist dann ins Wohnzimmer gerannt, hat da wie wild in den Hinterhof reingebrüllt. Zweites OG, Altbau, das heißt genau so eine Höhe, wo man sagt, also da kann jemand einen Sturz überleben, muss aber nicht, ne? Also so eine 50-50-Sache. Sie hat sich dann da rausgehängt und um Hilfe geschrien, hat dann quasi also rücklings sich raushängen lassen, hat sich festgehalten am Fenstersims und er ist dann zum Fenster und hat ihr wirklich mit brachialer Gewalt ins Gesicht geschlagen, sodass sie aufgrund des Schlages bewusstlos wurde und völlig ungebremst dann nach unten gefallen ist. Sie ist direkt auf den Beinen aufgekommen, die sind komplett zertrümmert gewesen, mit dem Hinterkopf dann aufgeschlagen und war dann erstmal bewusstlos, ist ins Koma gefallen. Er hat sie dann da unten liegend quasi an den Haaren und irgendwie an einem Arm über zwei Stockwerke die Treppe hochgeschleift. Also für ihn war sie quasi tot. Hat dann die Feuerwehr gerufen und das natürlich auch so aussehen lassen, als sei das ein Suizid gewesen, was es natürlich nicht war. Dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und auch für uns, für unsere Dienststelle damals, war das wirklich erstmal ein versuchter Suizid. Weil wir natürlich erstmal keine anderen Anhaltspunkte hatten, aber nachdem sie aufgewacht ist und damit hatte keiner gerechnet, wir haben eigentlich alle damit gerechnet, dass sie im Koma bleibt und eher verstirbt, als dass sie wieder aufwacht. Sie ist aber aufgewacht und hat dann sofort auch der ersten Schwester, die ihr begegnet ist, gesagt, das war nicht ich selber, sondern das war mein Mann. Und daraufhin haben wir ihn dann festgenommen und dann die Ermittlungen nochmal sehr, sehr intensiv auch übernommen. Und da ist dann wirklich auch eine Tyrannei aufgekommen oder rausgekommen, was er da über Jahre hinweg gemacht hat. Also wirklich ein sadistischer Täter, der wirklich einfach Spaß und Lust am Quälen hatte. Und das auch direkt von der Frau zu erfahren, die ich dann auf der Intensivstation besucht habe und sie über Tage hinweg immer wieder mal in kleinen Abschnitten vernommen habe, weil es ihr natürlich nicht gut ging und man musste auch wirklich schauen, dass man sie dann nicht überlastet. Und mit ihr diesen Prozess zu erleben, dieses Bewusstwerden, ich erzähle dieser Kripo-Beamtin, was mir passiert ist und mir wird gerade selber bewusst, dass ich eigentlich fast tot gewesen wäre, dass da ein Mensch versucht hat, mich zu töten. Also das ist mir sehr nahe gegangen und das war auch wirklich ein Fall, den ich bis heute nicht vergessen konnte oder kann.
Mit ganz großem Verständnis dafür. Das ist eine sehr erschütternde Geschichte und ich hoffe, dass die, also es ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ja ein sehr erschütterndes Menschenleben in dem Fall. Oh, ja. Oder eine Phase davon oder ein ganzer Zeitabschnitt. Es geht mir gerade selber sehr, sehr nahe und ich hoffe, dass wir halt mit Corona und allem, was uns jetzt dann halt auch noch bevorsteht, dass das nicht noch viel mehr Leuten passiert, sondern dass wir möglichst viele durch gute Gemeinschaft, gutes gegenseitig aufeinander aufpassen und im Zweifelsfall halt auch mal was sagen, Menschen ansprechen, hey, geht's dir gut, dass wir das hoffentlich da weitere Fälle abfedern können.
Ja.
Hui, Sandra, ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt glaube ich auch gerade durch die Geschichte der letzten paar Minuten habe ich und vielleicht auch einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Verständnis dafür bekommen, warum du SOS Stalking damals dann ins Leben gerufen hast. Und auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft und vor allem für die nächsten Monate.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Und danke nochmal fürs Hiersein.
Sehr gerne, sehr gerne. Und euch auch weiterhin gutes Gelingen. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
Sie hat nächstes Jahr gesagt. Dankeschön.